Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Unsere Welt im Wandel. Können Satelliten ein gesellschaftspolitischer Werkzeugkasten sein? Von Satelliten aufgenommene Daten und Bilder der Erde liefern ein Big Picture jener Veränderungen, die wir Menschen unserem Planeten aufzwingen. Sie ermöglichen einen objektiven Blick auf menschliche Aktivitäten und lassen uns Fehlentwicklungen ebenso wie positive Trends frühzeitig erkennen. Darüber unterhält sich Stefan Walli mit Markus Eisel, der mit seinem Unternehmen neben dem technischen auch das ästhetische Potenzial von Satellitenbildern zu nutzen weiß.
Herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen hier in Salzburg. Regelmäßig diskutieren wir hier spannende Zukunftsthemen. Meistens ist es im Rahmen von Diskussionsveranstaltungen, die auch hier vor Ort stattfinden. Zurzeit haben wir eine besondere Zeit, nämlich das Science Meets Fiction Festival, das wir mit vielen Partnerinnen und Partnern in Salzburg veranstalten. Und wie der Name schon sagt, geht es auch hier um die Zukunft, geht es um Science, geht es um Science Fiction und wie diese Dinge zusammenhängen. Im Rahmen dieses Festivals haben wir natürlich wieder sehr spannende Gäste, die den Weg auch zu uns in die Robert-Jungk-Bibliothek finden. Neben mir steht Markus Eisel. Markus Eisel ist ein Experte für Satellitenbilder und er ist nicht nur jemand, der diese Satellitenbilder technisch herstellt. Er setzt sich auch damit auseinander, welche Muster wir erkennen und was diese Muster über die Veränderung der Welt aussagen. Dafür hat er ein Auge, dafür hat er studiert. Er hat technische Physik studiert in Wien und in Graz und arbeitet jetzt in Salzburg mit einer Firma, die sich mit Hilfe von Satellitenbildern verschiedenen Fragen widmen. Und dabei achtet er auch über diese Sachen Erkenntnisse zu gewinnen, die nicht auf den ersten Blick klar sind. Herzlich willkommen, Markus Eisel, hier in der Robert-Jungk-Bibliothek. Wie ist es eigentlich passiert, dass du dich begonnen hast, für Satellitenbilder zu interessieren? Woher kommt das persönlich eigentlich?
Ja, zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Interesse wurde eigentlich schon mit der Beschäftigung mit der Physik geweckt, muss ich sagen. Es war so, dass ich mich an der Uni im Prinzip mit Metalloberflächen beschäftigt habe, mit Strukturen auf Metalloberflächen und dann aus eher familiären Gründen einen Ortswechsel angestrebt habe und da eher zufällig in Salzburg die Möglichkeit bekommen habe, die Kenntnisse, die ich hier bei der Analyse von Werkstoffoberflächen anzuwenden, dass ich die hier auf die Erdoberfläche im Prinzip übertrage. Also wir haben im Grunde genommen die gleichen Verfahren oder sehr ähnliche Verfahren, aber einen ganz anderen Maßstab. Also wo wir vorher im Mikrometerbereich unterwegs waren, sind wir nun natürlich im Bereich mit einigen hundert Kilometern typischerweise beschäftigt.
Ich nehme jetzt mal an, du setzt dich seit sehr langer Zeit mit Satellitenbildern auseinander. Satellitenbilder vor 40 Jahren sind anders als Satellitenbilder heute. Wie hat sich denn der Einsatz von Satellitenbildern entwickelt?
Ja, da gibt es verschiedene Ebenen. Die eine ist einmal natürlich die technische Ebene, wo sich ungemein viel getan hat in diesen paar Jahrzehnten. Also zivile Satellitensysteme gibt es mittlerweile seit 50 Jahren. Also Anfang der 70er Jahre waren die ersten mit Landsat, dem ersten Landsat-Satelliten. Und damals hatten wir eine Detailerkennbarkeit von 30 Metern, 60 Metern, je nachdem, welche Sensoren wir verwendet haben. Und mittlerweile sind wir bei 30 Zentimetern herunter, was die Bildauflösung angeht. Das heißt, das ist ein Faktor von 100 ungefähr, in dem wir hier eine Verbesserung haben. Und auf der technischen Ebene ist auch zu sehen, dass wir auch vom Informationsgehalt wesentlich mehr in den Bildern haben, in den Daten haben. Also es werden ja nicht nur, wie beim Fernsehen dargestellt, rot, grün, blau, diese drei Kanäle hier aufgenommen, sondern man nimmt typischerweise eher so zwischen 8 und 16 Kanäle auf. Also wo man einfach durch diese dadurch eine größere Zahl von Menge an Informationen im Prinzip dann verfügbar hat, die man für Auswertungen verwenden kann.
Bleiben wir wirklich bei diesem sehr interessanten technischen Aspekt am Anfang. Oft spricht man bei technischen Entwicklungen von exponentialen Entwicklungen. Ja. Haben wir in der Satellitentechnik auch etwas wie eine exponentielle Entwicklung der Auflösung hinter uns und damit eventuell auch vor uns?
Wir haben sie hinter uns, aber ich glaube nicht, dass es so weitergehen wird. Da gibt es einfach physikalische Grenzen. Also es ist so, dass man annimmt, also das ist jetzt nicht ganz mein Bereich, aber dass man annimmt, dass das ungefähr so 6 bis 8 Zentimeter so das Beste ist, was man an Auflösung herausholen kann, was zum Teil von militärischen Spionagesatelliten auch gemacht wird. Aber besser geht es dann nicht, weil wir die Turbulenzen in der Atmosphäre haben und ähnliche Störfaktoren, die eben die Aufnahmegenauigkeit dann limitieren. Mhm. In anderen Bereichen dagegen geht es durchaus weiter mit dieser exponentiellen Entwicklung, nämlich was die Verfügbarkeit von Daten angeht. Auch ein ganz wesentlicher Faktor, weil eben in der Anfangszeit der Satellitentechnik war es so, dass man eigentlich kaum Daten bekommen hat. Wenn man ein Interessensgebiet definiert hat, dann musste man schauen in den verschiedenen Archiven, gibt es da überhaupt etwas? Gibt es einen Satelliten, den man programmieren lassen kann, dass er dort etwas aufnimmt? Da hat es nur wenige Systeme gegeben und das war ein sehr mühsamer Prozess, muss man sagen. Das hat sich mittlerweile sehr stark gewandelt. Also mittlerweile gibt es ja eine große Zahl von Satelliten, die in Orbit unterwegs sind und dort Aufnahmen machen. Und damit ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es schon Daten gibt, wesentlich höher und auch die Wahrscheinlichkeit, dass man innerhalb der nächsten paar Tage Aufnahmen bekommt, die Qualität haben, die man braucht.
Mhm. Nimmt auch die Geschwindigkeit zu, mit der wir auf Satellitendaten zugreifen
auch
können?
Auch das nimmt zu, ja. Es ist so, dass bei den ersten Spionagesatelliten, das ist ein Beispiel, das ich hier gern verwende, die in den 60er Jahren schon aktiv waren, da war es überhaupt so, dass analoge Filme aufgenommen wurden. Das heißt, ist der Satellit hinaufgeschossen worden mit einer größeren Anzahl an Filmrollen. Und die sind eben so nach und nach belichtet worden. Und wenn der Film voll war, dann hat man den Film in eine Kapsel gegeben. Das ist natürlich alles automatisch gegangen. Und diese Kapsel ist abgeworfen worden vom Satelliten, ist dann mit einem Fallschirm runtergegangen und in der Luft typischerweise aufgefangen worden, damit nicht diese wertvollen Daten in gegnerische Hände zum Beispiel fallen. Also das war etwas, wo man Monate gewartet hat, bis man die Aufnahme hatte. Jetzt ist es so, dass die Aufnahme gemacht wird und typischerweise innerhalb von wenigen Stunden verfügbar ist.
Mhm. Jetzt hast du bereits etwas angesprochen, was sehr wichtig ist, nämlich wofür wird es verwendet. Du sprachst von militärischer Nutzung, Spionagenutzung. Was sind so die Hauptkunden und Kundinnen von Produzenten, Produzentinnen von Satellitenbildern? In welche gesellschaftlichen Bereiche wirkt diese Technik hinein?
Ja, mittlerweile kann man sagen, dass das fast überall hineinspielt, in fast alle Wirtschaftszweige. Also angefangen von der Landwirtschaft, wo wir diese Daten fürs Precision Farming brauchen, also zu definieren, wo die Düngermittel ausgebracht werden müssen, wo Pestizide ausgebracht werden müssen. Da wird der Zustand der Pflanzen vom Satelliten gemessen und diese Information an die Landwirte weitergegeben, die das dann eben für ihre Arbeit verwenden können. Das ist das eine. Auf der anderen Seite verwendet zum Beispiel die Europäische Kommission diese Daten, um die korrekte Verwendung von Fördermitteln durch die Landwirte zu kontrollieren. Ganz ein wichtiger Faktor, weil, wie wir wissen, ist ja die Landwirtschaft so der größte Teil des EU-Budgets auch. Und da ist es wichtig, dass das korrekt eben verwendet wird. Das ist ein Bereich. Natürlich weitere Bereiche sind Bergbau, wo es angefangen von der Prospektion, also die Analyse von Gebieten, in denen man bestimmte Materialien erwartet, die man abbauen kann. Das ist der erste Punkt, bis hin zur Überwachung von Abbaugebieten, wo es darum geht, dass man zum Beispiel mit Satelliten das Volumen, das abgebaut worden ist, kontrollieren kann und damit auch natürlich wirtschaftliche Aussagen treffen kann über diesen Bergbaubetrieb. Dann ein einfacherer, unter Anführungszeichen, Anwendungsfall ist einfach die Visualisierung von Landschaften durch Satellitenbilder. Jeder kennt von uns Google Earth, Google Maps, wo genau das eben gemacht wird, wo wir möglichst aktuelle Satellitenbilder im Hintergrund haben, zum Teil gemischt mit Luftbildern natürlich, aber wo es auch einfach darum geht, Landschaften möglichst naturgetreu wiederzugeben. Das wird beispielsweise auch in der Tourismusbranche gerne verwendet. Also wir haben da in den letzten Jahren immer wieder auch Panoramen zum Beispiel für Skigebiete erzeugt, die auf Satellitendaten beruht haben. Aber auch in der Schifffahrt zum Beispiel, wo man die Position von Eisbergen, von Eisschollen mit Radarsatelliten in diesem Fall hauptsächlich detektiert und damit die Sicherheit der Schifffahrt erhöht.
Wenn man sich das anhört, sind zwei Begriffe, die sich einem aufdrängen. Das eine ist Kontrolle, im Sinn von militärischer Kontrolle, Spionagekontrolle, aber auch gegen Korruption, wie im Bereich der europäischen Landwirtschaft. Ein anderer Bereich scheint Effizienzsteigerung zu sein, dass Fischer gezielt fischen, dass der Schiffsverkehr präziser funktioniert, dass die Landwirtschaft richtiger ihre Ressourcen einsetzt. Denken wir das im Sinne von Science Fiction einmal voraus. Welche Zukunftsbilder entstehen denn hier unter Personen wie dir, die diese Technologie anwenden? Welche utopischen oder dystopischen Bilder hast du denn manchmal vor dir?
Ja, utopisch, dystopisch, das ist natürlich immer eine Grauzone, weil ich glaube, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet, hat man immer beide Aspekte drin. Was da in Zukunft eine immer größere Rolle spielt, das ist so die Integration von Satellitendaten mit anderen Informationen. Das heißt zum Beispiel sozioökonomische Daten, das heißt irgendwelche personenbezogenen Daten, die mit Satellitendaten zusammengeführt werden und Stichwort Big Data dann zu neuen Informationsebenen im Prinzip führen. Das, was einerseits in vielen Bereichen sehr hilfreich sein kann, wenn es zum Beispiel um Gesundheitsdaten oder Planung von irgendwelchen Gesundheitsprojekten geht, wie Malaria-Ausbreitungen und ähnliche Dinge. Aber zum anderen natürlich auch sehr problematisch sein kann, wenn dieser Vorgang ein intransparenter ist. Das heißt, dass die betroffenen Personen eigentlich nicht wissen, was an Informationen über sie vorhanden ist, was da generiert wird an Wissen über sie, das dann natürlich auch einen Einfluss auf ihr Leben haben kann. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel daran denken, dass eine Bewertung einer Wohnumgebung eine Rolle spielen kann über die Einschätzung der wirtschaftlichen Wirtschaftskraft einer Person, ob sie einen Kredit bekommt oder nicht, dann hat das durchaus einen realen Einfluss.
Ich verstehe. Kommen wir jetzt zu dem Buch, das du vorstellen willst und vorstellen kannst, weil es ein sehr spannendes neues Buch ist. Das Buch heißt Klima im Wandel. Mhm. Und in diesem Buch wird anhand von Satellitenbildern dokumentiert, wie der Mensch durch den Klimawandel seinen Planeten verändert. Was waren für dich denn die spektakulärsten Bilder?
Beim Buch des Klimawandels. Da muss ich ein bisschen ausholen, weil der Klimawandel selbst ist ja in den Satellitendaten nicht zu erkennen. Was wir sehr wohl sehen, das sind so Anzeichen oder Folgen des Klimawandels, die bislang noch relativ subtil sind. Also wir haben ja stehen ja im Prinzip am Anfang einer Entwicklung. Wir haben vorher das Stichwort exponentiell gehabt. Wir hoffen nicht, dass diese Entwicklung auch so weiterläuft. Aber es ist so, dass wir da noch im relativ flachen Anfangsbereich sind, sowohl immer was die Temperaturerhöhung angeht, als auch den Anstieg des Meeresspiegels und diese ganzen Dinge. Aber es gibt da schon ein paar Dinge, die wirklich beeindruckend sind vom Ausmaß der Veränderungen, die man jetzt schon sieht. Ein sehr gutes Beispiel ist da etwa der Columbia Glacier an der Südküste Alaskas. Also das ist ein Gletscher, der aus den Bergen bis zum Meer hinunter fließt im Prinzip. Und dieser Gletscher hat durch die Erwärmung der letzten Jahrzehnte schon ganz massiv an Volumen und an Fläche abgenommen. Also das Ende der Gletscherzunge ist um etwa 20 Kilometer mittlerweile zurückgegangen, was schon ganz enorm ist. Und man sieht es auch auf den Satellitenbildern, dass die Landschaft fast nicht wiederzuerkennen ist. Also was vorher mit Eis bedeckt war, mittlerweile da liegt. Und ja, es ist etwas Ähnliches, was am Ende der Eiszeit eigentlich hier in Salzburg auch war, wo wir ursprünglich eine Eisbedeckung hatten und die in allerdings wesentlich längerer Zeit dann zurückgegangen ist, bis zu den Resten, die wir jetzt in den hohen Tauern noch haben.
Mhm. Bei diesen Bildern sind auch wirkliche Strukturen zu erkennen. Ich glaube, das ist auch das, was du ganz am Anfang angesprochen hast, mit dem Zusammenhang zu deiner technisch-physikalischen Ausbildung. Mhm. Was sind das für Strukturen, die man auf Satellitenbildern erkennen kann, aus denen man was lernen kann über die Gegenwart?
Okay, ja, Strukturen, ja, das ist in einer gewissen Weise ein Steckenpferd auch von mir, wie soll man sagen, das Erkennen, Aufspüren von spannenden Strukturen, sowohl eben, was jetzt vom Menschen gemachte Strukturen sind, als auch die Strukturen, die Natur in ihrer unglaublichen Vielfalt zusammenbringt. Und Strukturen, die jetzt im Zusammenhang mit dem Klimawandel da stehen, das ist sehr viel zu erkennen in den Aufnahmen. Ein Beispiel wäre, das ist, glaube ich, etwas, was ohnehin auch also ganz gut bekannt ist. Die Entwaldung in Brasilien, also wo wir wirklich riesige Flächen finden, wo wir immer wieder die gleichen Muster feststellen. Wie funktioniert diese Entwaldung? Was laufen da für Prozesse ab? Also, dass das beispielsweise so anfängt, dass eine Straße durchgezogen wird, eine Schneise durch den Urwald gezogen wird. Von dieser ersten Straße zweigen dann so fischgrätenartig nach links und rechts kleinere Aufschließungsstraßen ab, entlang denen sich dann Landwirte niederlassen und von dort aus rundherum den Regenwald eben roden. Also das wäre so ein Beispiel für Strukturen, die da sehr interessant sind, finde ich.
Mhm. Fassen wir zusammen. Wir haben eine dramatische, starke Entwicklung der Satellitentechnik.
Ja.
Diese Satellitentechnik kann sehr unterschiedlich genutzt werden für Kontrolle, für Effizienzsteigerung, aber auch für das, was ihr leistet, Reflexion über menschliches Handeln. Und mit den Bildern, die ihr uns vorlegt in dem aktuellen Buch, kann man sehen, wie der Mensch den Klimawandel mitverursacht und wie die Strukturen im Detail sind, die dazu führen.
Darf ich noch kurz ergänzen? Was, glaube ich, sehr wichtig ist mit den Satellitendaten, dass es ja nicht nur um die Bilder selber geht, sondern es geht vielmehr in den meisten Fällen darum, dass man aus diesen Daten Informationen ableitet. Und diese abgeleiteten Informationen, wenn wir jetzt an den Klimawandel denken, in Klimamodelle zum Beispiel hineinstecken. Also da geht es darum, die Bodenbedeckung zum Beispiel, die Landnutzung zu erheben aus den Satellitendaten, die als Parameter verwendet werden für eben diese Szenarien, die da berechnet werden. Und da spielt es eine sehr große Rolle, um eben auch die Zukunft unter Anführungszeichen vorhersagen zu können. Und damit auch Maßnahmen in die Wege zu leiten. Und dann in einem nächsten Schritt, wenn diese Maßnahmen gesetzt worden sind, wiederum mit Satellitendaten zu schauen, ist der Effekt dieser Maßnahmen wirklich so, wie ich ihn haben möchte? Ist das ein Vorteil jetzt in Bezug auf den Klimawandel? Habe ich ihn damit etwas verlangsamt oder nicht?
Mhm. Markus Eisel, herzlichen Dank für diese Informationen hier in der Robert-Jung-Bibliothek. Wenn auch Sie Interesse haben, in der Robert-Jung-Bibliothek einmal bei einer Diskussion in Ruhe zuzuhören und danach selbst mitzudiskutieren, schauen Sie auf unsere Homepage www.jung-gk-bibliothek.org und melden Sie sich für eine unserer Diskussionsveranstaltungen an. In diesem Sinn, es geht weiter beim Science Meets Fiction Festival. Einer unserer Partner ist das Haus der Natur, wo es heute Abend den Vortrag von Markus Eisel zu hören gibt, wo es auch danach die Möglichkeit gibt zu diskutieren.